Kapitel 3 Mythos Mitarbeiterbindung. Ein ganz normaler Tag in einem mittelständischen Unternehmen, irgendwo in Deutschland. Mitarbeiter Müller klopft an die Tür seines Chefs. Der Chef ruft freundlich herein, bittet Herrn Müller Platz zu nehmen und fragt, was er für ihn tun kann. Chef, ich komme gleich zum Punkt. Die letzte Lohnerhöhung liegt schon einige Zeit zurück und deshalb finde ich, dass mal wieder eine Aufstockung fällig ist. Oh nein, nicht schon wieder, denkt sich da der Chef. Weil er sich dann aber sagt, dass Müller sicherlich noch motivierter zur Tat schreiten wird, wenn er mehr Lohn bekommt. Schließlich treibt Geld die Menschen ja an, oder? Schlägt er ihm diesen Wunsch nicht gleich ab, sondern zieht erst einmal fragend seine Augenbrauen hoch. Daraufhin beeilt sich Müller, ihm zu versichern, »Ich kann Bäume ausreißen, Chef. Zahlen Sie mir 3 Euro mehr die Stunde, dann werden Sie das schon sehen.« »Gut, Müller, dann bekommen Sie eine Lohnerhöhung«, sagt der Chef und seufzt innerlich ein bisschen. Er fragt sich, warum eigentlich immer seine B- und C-Mitarbeiter so laut nach mehr Geld schreien und warum von seinen A-Leuten nie einer mit derlei Begehrlichkeiten vor seinem Schreibtisch steht. Sei's drum. Er gibt die Anweisung, Müllers Lohn zu erhöhen und geht wieder zum Tagesgeschäft über. Nach einigen Wochen fällt ihm jedoch auf, dass Mitarbeiter Müller weit davon entfernt ist, Bäume auszureißen. Stattdessen schlurft er durch die Werkshallen wie eh und je. Der Chef stellt ihn zur Rede. Müllers lapidare Antwort, »Wissen Sie, Chef, die Lohnerhöhung war zwar gut und schön, aber sie reicht immer noch nicht. Zahlen Sie mir noch einmal 3 Euro mehr und dann werden Sie wirklich sehen, wie ich Bäume ausreiße.« Geld macht immer noch nicht glücklich. Seien Sie ehrlich, wie bekannt kommt Ihnen diese Szene vor? Wie vertraut ist Ihnen die Denke des Chefs? Glauben Sie auch, dass mehr Geld die Mitarbeiter motiviert, mehr Leistung, mehr Engagement, mehr Begeisterung zu entwickeln und sich daraus folgend langfristig an das Unternehmen zu binden? Falls dies so sein sollte, da sind Sie in bester Gesellschaft. Viele Unternehmer und Führungskräfte teilen diese Einschätzung und sind fest davon überzeugt, dass Geld nicht nur die Welt regiert, sondern auch Menschen zu Höchstleistungen antreibt. Das stimmt auch durchaus. Aber leider nur kurzfristig. Die Wirkung einer Gehaltserhöhung verpufft typischerweise schon nach 2 Wochen. Lottogewinne wirken immerhin 8 Wochen. Ein nachhaltiges Engagement erzielt man damit allerdings nicht. Entscheidend ist noch etwas. Wer ständig nach mehr Gehalt schreit, ist definitiv ein B- oder sogar ein C-Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter lieben das Geld. A-Mitarbeiter dagegen lieben ihre Aufgabe. Für sie ist das Geld nachrangig. Sie suchen Freiräume, um eigene Entscheidungen treffen zu können. Sie möchten in übergeordnete, unternehmensstrategische Entscheidungen mit einbezogen werden und nicht zuletzt wollen sie sich persönlich weiterentwickeln. Alle diese Dinge sind ihnen viel wichtiger als Geld. Ah, wunderbar, da muss ich meinen A-Mitarbeitern ja überhaupt kein Gehalt mehr bezahlen, wenn ihnen die herausfordernde Tätigkeit schon Lohn genug ist. Ist das die Schlussfolgerung, die Sie daraus ziehen? Schön wär's. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Auch für A-Mitarbeiter ist das Gehalt wichtig. Oder sagen wir so, es muss stimmen. Mein Unternehmerkollege Klaus Kopiol beeindruckt mich immer wieder mit dem Zitat von James Goldsmith. »If you pay peanuts, you get monkeys.« Wer seine Mitarbeiter mit Erdnüssen abspeist, braucht sich nicht zu wundern, wenn er nur Affen beschäftigt und die entsprechenden Arbeitsergebnisse bekommt. Der Psychologe und Management-Theoretiker Dr. Friedrich Herzberg hat dazu seine 2-Faktoren-Theorie der menschlichen Bedürfnisse entwickelt. Demnach sind Arbeitszufriedenheit und Unzufriedenheit nicht 2 Seiten einer Medaille, sondern 2 voneinander unabhängige Eigenschaften, die von den Hygienefaktoren einerseits und den Motivatoren andererseits repräsentiert werden. Diese 2-Faktoren-Theorie besagt im Wesentlichen, dass Zufriedenheit sich nicht zwangsläufig einstellt, sobald keine Gründe mehr für Unzufriedenheit bestehen. Für unseren Zusammenhang sind die Hygienefaktoren besonders interessant. Wenn sie vorhanden sind, verhindern sie laut Herzberg zwar, dass Unzufriedenheit entsteht, sie tragen allerdings nicht zur Zufriedenheit eines Menschen bei. Diese Faktoren werden oft als selbstverständlich vorausgesetzt oder gar nicht weiter bemerkt. Fehlen sie jedoch, wird dies als Mangel empfunden. Hygienefaktoren sind beispielsweise angemessene Entlohnung, gerechte Personalpolitik, intakte Beziehungen zu Kollegen und Vorgesetzten, menschengerechte Arbeitsbedingungen, kooperativer Führungsstil sowie Sicherheit am Arbeitsplatz oder die Sicherheit der Arbeitsstelle. Unzufriedenheit entsteht bei einem arbeitenden Menschen also dann, wenn beispielsweise das Gehalt nicht stimmt oder die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Vorgesetzten nicht reibungslos funktioniert. Gibt es in diesem Bereich keine Probleme? Stimmt also das Gehalt und läuft die Zusammenarbeit mit den Kollegen und Vorgesetzten in glatten Bahnen? Ist der arbeitende Mensch dadurch nicht automatisch zufrieden? Er erreicht lediglich einen neutralen Erlebniszustand, der noch am ehesten mit Nicht-Unzufriedenheit bezeichnet werden kann. Positiv ausgeprägte Hygienefaktoren machen also nicht glücklich, sondern lediglich nicht unglücklich. Sprich, eine zu niedrige Entlohnung führt zwar dazu, dass ein Mensch unglücklich wird, aber über ein stetig steigendes Gehalt kann man die eigene Motivation bzw. die der Mitarbeiter nicht unbegrenzt steigern. Deshalb gilt: Menschen, die sich vor dem Schreibtisch des Chefs aufbauen und nach mehr Gehalt verlangen, damit der Chef endlich mal sieht, wie motiviert sie sind und welche Bäume sie ausreißen können, dokumentieren damit kaum den hohen Grad ihrer Motivation, sondern offenbaren lediglich eins: dass sie über keinerlei echte, also innere Motivation verfügen. Zeit zum Lesen? Habe ich nicht. Die Frage ist ja, warum fallen Chefs immer wieder auf den Gedanken herein, dass Geld etwas mit Motivation zu tun hat? Aufgrund meiner eigenen Erfahrung und auf Basis vieler Gespräche mit anderen bin ich zu der Überzeugung gelangt, gerade mittelständische Unternehmer und Führungskräfte sind zu sehr in ihrem Alltagsgeschäft verstrickt und haben darüber Wesentliches und Entscheidendes in Sachen Personalmanagement aus dem Blick verloren. Sie denken: Jetzt kümmere ich mich schon um meine Mitarbeiter, zahle ihnen gute Gehälter, mehr noch, zahle ihnen das, was sie sich wünschen, kaufe neue Mitarbeiter immer teuer ein, und dennoch klappt es nicht. Meine Mitarbeiter denken überhaupt nicht daran, das zu tun, was sie mir versprochen haben. Immer noch stehen hier alle diese Bäume herum, die sie eigentlich ausreißen wollten. Was nun dieses Wesentliche und Entscheidende beim Personalmanagement ist, dazu gleich mehr. Lassen Sie mich erst noch einige Gedanken dazu äußern, warum bei vielen Unternehmern und Führungskräften in Sachen Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung weitgehende Ahnungslosigkeit herrscht. Und das, obwohl es Fach- und Sachliteratur zu diesem Thema in Hülle und Fülle gibt. Tatsache ist ja, trotz Mythos Motivation von Management-Vordenker und Philosoph Reinhard K. Sprenger, trotz der Bestseller von Tom Peters, Frantz Marlink und vielen anderen, hat sich in der Breite immer noch kein verändertes Bewusstsein in Sachen Personalmanagement durchgesetzt. Es ist schon erstaunlich, wenn Sie sich in einem Raum mit 100 mittelständischen Unternehmern befinden und diese fragen, wer von Ihnen schon einmal, sagen wir, ein Buch von Tom Peters gelesen habe, dann heben vielleicht 2 oder 3 die Hand. Dasselbe ernüchternde Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie fragen, ob die Anwesenden denn wüssten, wer Frantz Marlink sei. Ich habe das immer wieder erlebt. Auch an den Hochschulen ist das übrigens nicht anders. Im Gegenteil, die bekannten Management-Theoretiker und Business-Denker, große Unbekannte für den Wirtschaftsnachwuchs. Die meisten Studenten lesen ihre Lehrbücher und sonst nichts. Ich kann mir das nur so erklären, zumindest bei den Unternehmern. Die Belastung durch das Tagesgeschäft ist so groß, dass für die eigene Weiterbildung keine Zeit mehr bleibt. Selbst wenn das Interesse an Weiterbildung besteht, kümmert man sich lieber um vermeintlich spannendere oder brennendere Themen als das Personalmanagement. Mitarbeiter? Das sind schließlich die, die man irgendwo einsammelt, auf die Schiene setzt und dann mit einigen wohldosierten Gehaltserhöhungshäppchen irgendwie in der Spur hält. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Gepflogenheit des Militärs vor 200 Jahren. Da zog ein Trommler durch die Dörfer, sammelte die Bauernsöhne ein, die bekamen eine Uniform verpasst, der Vorgesetzte sorgte für Disziplin, zahlte regelmäßig den Sold und war ansonsten darauf bedacht, dass keiner desertierte. Beim Militär zu Zeiten Friedrichs des Großen mag das ja noch funktioniert haben. Aber schon für einen modernen Blauhelmeinsatz in einem Krisengebiet kämen sie so nicht weiter. Vom zivilen Sektor ganz zu schweigen. Noch einmal, meine Erfahrung ist, dass sich Unternehmer und Führungskräfte generell keine Zeit für ihre Weiterbildung in Sachen Personalmanagement nehmen. Wenn Sie neben dem Tagesgeschäft noch Zeit haben, dann kümmern Sie sich um die Weiterentwicklung Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Denn schließlich stehen diese ja im Mittelpunkt. Und nicht etwa die Mitarbeiter oder die Kunden. Das wäre ja wohl noch schöner. Dass hinter den tollen Produkten und Dienstleistungen aber genau diese Mitarbeiter stehen, um die sich zu kümmern, diese Führungskräfte als Zeitverschwendung ansehen, wird zu wenig erkannt. Tom Peters hat ein entsprechendes Postulat schon vor beinahe 30 Jahren formuliert. Der amerikanische Unternehmensberater und mehrfacher Bestsellerautor. Sein Buch Auf der Suche nach Spitzenleistungen überschritt als erstes Managementbuch überhaupt die Millionenauflage, sagt, nur wer den Mitarbeiter in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellt, wird langfristig erfolgreich sein. Denn erst dann kann auch der Kunde wirklich König sein. Natürlich geht es nicht vorrangig darum, seinen Mitarbeitern eine entspannte und weitgehend stressfreie Zeit am Arbeitsplatz zu bereiten, sondern es geht darum, bei den Mitarbeitern anzusetzen, damit sich das Ergebnis dann später beim Kunden zeigt. Von wegen, wer den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt, muss befürchten, dass dieser dann auf einmal im Weg herumsteht. Aber was bedeutet es nun, dieses Ansetzen beim Mitarbeiter? Darum geht es mir jetzt. Suche Aufgabe, biete Tatkraft. Beim bekannten amerikanischen Textilproduzenten W.L. Gore, den Sie sicher als Hersteller hochmoderner, atmungsaktiver Kleidung kennen, geht es anders zu als in den meisten Unternehmen dieser Welt. Hier herrschen Arbeitsbedingungen, die für A-Mitarbeiter wie geschaffen sind und deshalb natürlich auch A-Mitarbeiter anziehen. Wer bei Gore arbeitet, sucht sich beispielsweise seine Aufgaben selbst. Teamleiter werden nicht von oben beordert, sondern demokratisch aus den eigenen Reihen gewählt. Wohlklingende Titel und Stellenbeschreibungen, die sich lesen, als könnte nur ein Universalgenie sie erfüllen, Fehlanzeige. Anweisungen eines Vorgesetzten, geschenkt. Gore selbst vergleicht seine Organisationsstruktur mit einer Amöbe. Winzig, einzellig, innen stabil, außen flexibel. Wächst eine kleine, einzellige Amöbe heran, ist sie nämlich nicht einfach eine große, einzellige Amöbe, sondern sie teilt sich. So läuft das bei Gore auch. Wird ein Bereich zu groß, teilt er sich. Keines der Gore-Werke in Deutschland umfasst mehr als 150 Mitarbeiter. Wächst die Mitarbeiterzahl zu stark, wird entweder die Arbeit auf andere Werke verteilt oder es wird ein neues Werk eingerichtet. Der Vorteil daran, diese relativ kleinen Werke arbeiten effizient. 150 Mitarbeiter schaffen es noch, schnell und direkt miteinander zu kommunizieren und in permanentem Kontakt zueinander zu stehen. Bei mehr Leuten wird das bald schwierig. Jedes Werk bildet zudem eine eigenständige Einheit mit allen notwendigen Bereichen wie Produktion, Entwicklung, Vertrieb, Einkauf und Administration. So finden die Mitarbeiter viele Möglichkeiten vor, sich zu betätigen, sich weiterzuentwickeln, auch in für sie ganz neue Bereiche hineinzuwachsen. Und zu lernen, denn das kontinuierliche Lernen gehört bei Gore wesentlich zum Konzept. Steigt ein Mitarbeiter in das Unternehmen ein, bekommt er zwei Mentoren zur Seite gestellt. Der eine ist für die Einarbeitung des neuen Kollegen zuständig, der andere für dessen Weiterentwicklung. Wer sich in internen oder externen Seminaren weiterbildet, darf mehr Verantwortung übernehmen. Teamleiter wird allerdings nur der, der von allen als am besten dazu geeignet empfunden wird. Auch Gehälter werden nicht irgendwo da oben und von abgeschotteten Entscheidern festgelegt, sondern in einem breit angelegten Prozess ermittelt. Die Gehälter sollen sowohl intern fair als auch extern wettbewerbsfähig sein. Alle Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt. Sie erhalten gut 10% ihres Bruttogehalts in Unternehmensaktien. Fast hätte ich es vergessen. Mitarbeiter sind hier keine Mitarbeiter, sondern Associates. Zu Deutsch Partner. A-Mitarbeiter eben. All diese Arbeitsbedingungen, ungewöhnlich und in dieser speziellen Ausprägung in keinem Management-Lehrbuch zu finden, sorgen nicht nur dafür, dass die Gore-Mitarbeiter engagiert und motiviert sind und sich ihrem Unternehmen langfristig verbunden fühlen. Sie sind letztendlich auch dafür verantwortlich, dass das Unternehmen regelmäßig zu den besten Arbeitgebern gewählt wird und das weltweit. Gore war 2006 Deutschlands beliebtester Arbeitgeber, so das Magazin Kapital. In Großbritannien siegte Gore dreimal in Folge beim Wettbewerb 100 Best Places to Work in the UK. Auch in den USA rangiert Gore regelmäßig auf hohen Plätzen des Rankings. 100 Best Companies to Work for. Ledersitze? Mir doch egal. Halten wir noch einmal fest. Mitarbeiter, die extrinsisch motiviert sind, sprich ihre motivierte Aktivität auf ein externes Objekt wie Geld oder materielle Anreize richten, sind per se B- oder C-Mitarbeiter, die natürlich überwiegend dort anzutreffen sind, wo sie materielle Anreize vorfinden bzw. solche geboten bekommen. Wer dagegen wie Gore ein Arbeitsumfeld schafft, das Menschen Freiraum, Eigenverantwortlichkeit und Mitbestimmung erlaubt, zieht automatisch intrinsisch motivierte Menschen an, also solche, die unabhängig von externen Belohnungen oder Bestrafungen agieren. Und solche intrinsisch motivierte Menschen sind fast zwangsläufig A-Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter sind über Geld, mehr Urlaubstage oder einen noch größeren Dienstwagen nicht zu begeistern. Sie wollen wissen, was im Unternehmen vor sich geht. Sie wollen mitdenken und sich weiterentwickeln. Sie wollen Verantwortung tragen und gemeinsam mit anderen ihre Erfolge feiern. Sie wollen am Gewinn beteiligt werden. Sprich, sie wollen ihre Arbeit als sinnstiftend erleben. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie kostenlos im Artikel »Geld ist nicht alles« auf der Website www.die-personalfalle.de. Gerade in Großunternehmen ist dies übrigens ein oft anzutreffendes Problem. Dort finden A-Mitarbeiter aufgrund der Strukturen und ausgeprägten Hierarchien häufig weder die angestrebte Beteiligung noch die gewünschten Freiräume und schon gar nicht die dafür notwendigen Informationen vor. Denn in Großunternehmen ist die Frage, anders als im Mittelstand, nicht, ob ein Mitarbeiter seine Leistung bringen will oder kann, sondern ob er sie bringen darf. Und wenn sich ein A-Mitarbeiter ein ums andere Mal anhören muss, dass die Informationen, die er gerne hätte, um sein Projekt voranzubringen, nur für die nächste Hierarchieebene zugänglich sind, dann wird sich nach einer gewissen Zeit sein Begeisterungslevel um mindestens die Hälfte reduzieren. Ja, und irgendwann wird er nach attraktiveren Optionen Ausschau halten. Ganz egal, wie viel Geld er geboten bekommt und völlig ungeachtet dessen, ob der Dienstwagen nun Ledersitze hat oder nicht. Im Mittelstand sieht das ganz anders aus. Ausnahmen bestätigen dabei wie immer die Regel. Natürlich gibt es auch dort Chefs, die mit Informationen knausern, auf ihrem vermeintlichen Herrschaftswissen sitzen und ihren Managern noch nicht einmal mitteilen, ob der Betrieb Gewinn abwirft oder nicht. Das rufe doch nur Neid hervor und verleite die Mitarbeiter dazu, noch höhere Gehälter zu fordern, befinden solche Chefs. Transparenz, Abschaffung von Hierarchien, alles rote Tücher für sie. Dabei ist es genau diese Transparenz und Durchlässigkeit, die ihre A-Mitarbeiter nicht nur zur Höchstleistung motiviert, sondern auch dazu, sich langfristig an das Unternehmen zu binden. Etliche Unternehmen haben dies aber erkannt und leben diese Erkenntnis in ihrer täglichen Arbeit. So wie Gore. Auch DM Drogeriemarkt beispielsweise hat sich schon lange von alten Führungsprinzipien verabschiedet und praktiziert seit etlichen Jahren Beyond Budgeting, ebenso Dell, Toyota, Aldi und IKEA. Jenseits klassischer Managementtechniken der Steuerung und Kontrolle setzt das Beyond Budgeting Modell auf 12 Führungs- bzw. Performance Management Prinzipien. Dazu gehört beispielsweise Verantwortung. Alle Mitarbeiter sollen eigenverantwortlich denken und unternehmerisch handeln. Einfach nur irgendwelche Pläne zu befolgen, ist out. Aber auch die Selbstständigkeit gehört dazu. Teammitglieder sollen Handlungsfreiheit und Handlungsraum erhalten und nicht irgendwelche Anweisungen von oben. Die Mitarbeiter sollen sich zudem auf ihre Kunden ausrichten und nicht auf interne Hierarchie und Machtbeziehungen fixiert sein. Starre Ziele, die ohne Rücksicht auf die Dynamik des Umfelds erfüllt werden müssen und deren Erfüllung in jedem Fall honoriert wird, gibt es nicht mehr. Stattdessen wird der Erfolg belohnt, den ein Team in gemeinsamer Arbeit erlangt hat. Transparenz ist ein weiteres wichtiges Führungsprinzip des Beyond Budgeting. Sämtliche Informationen sind offen zugänglich und nicht exklusiv für eine bestimmte Hierarchiestufe vorgesehen. Das Beyond Budgeting Modell wurde von Beyond Budgeting Roundtable Ende des letzten Jahrtausends entwickelt und seither auch weiter betreut. Die im Frühjahr 2008 gegründete Organisation Beyond Budgeting Transformation Network, BBTN, unterstützt Unternehmen, die zum Beyond Budgeting übergehen wollen. Ich bin überzeugt, diesem Open Book Management gehört die Zukunft. Nur durch Open Book Management entsteht echte Motivation. Wer A-Mitarbeiter finden und halten will, der wird daran nicht vorbeikommen. Max, der Mitarbeiter-Aktienindex. Auch im Tagungshotel Schindlerhof in Nürnberg hat man verstanden, was A-Mitarbeiter anzieht. Der Hotelier- und Managementtrainer Klaus Kopjol beweist seit 1984, dass nur diejenigen Mitarbeiter echte Verantwortung übernehmen können, die erstens in ihre Arbeit aufgehen, sprich A-Mitarbeiter sind, und die zweitens alle Informationen bekommen, die sie dafür benötigen. Nur wer die Zahlen kennt, denkt unternehmerisch. Daraus entstehen gute Ideen in Hülle und Fülle. Klaus Kopjol ist außerdem der Überzeugung, Leistung macht Spaß und hat deswegen den MAX eingeführt, den Mitarbeiter-Aktienindex. Ein Instrument zur Führung und Bewertung von Mitarbeitern. Der MAX erfasst und bewertet Stärken und Schwächen von Mitarbeitern, wobei die Mitarbeiter sich selbst mit ihrer Leistung auseinandersetzen. Der Knackpunkt daran: Mitarbeiter werden weder als Selbstverständlichkeit noch als lästiges, ständig mehr Gehalt forderndes Übel gesehen, wie in so vielen Unternehmen, sondern als wertschöpfende und wertbestimmende Bestandteile Nummer 1 eines jeden Unternehmens. Und so funktioniert der MAX. Steigt ein neuer Mitarbeiter in das Unternehmen ein, erhält er 1000 Pixel. Monat für Monat füllt er dann einen Bewertungsbogen aus, in dem die unterschiedlichen Kriterien des MAX erfasst sind. Anhand dieser Eigenbewertung steigt oder fällt sein Kurs. Die Teamleiter bekommen diese Eingaben natürlich auch zu Gesicht und schreiten nur ein, wenn sie zu der Einschätzung gelangen, dass diese zu stark von der Realität abweichen. Die Bewertungskriterien sind aus harten und weichen Faktoren zusammengesetzt und umfassen unter anderem aktive Beteiligung am kontinuierlichen Verbesserungsprozess, Vorschlagswesen, Weiterbildung in der Freizeit, Fehlzeiten, freiwillige Mitarbeit an Projekten in der Freizeit, Fehlerquote, Pünktlichkeit, aktive Arbeit mit einem Zeitplansystem, Pixelprämie bei Erreichen gesondert vereinbarter Ziele, Betriebszugehörigkeit, körperliche Fitness, Body Mass Index, Rauchen, Nichtrauchen im Dienst. Zum MAX gehören auch ein Teamindex für die Bereiche Tagung, Hotel, Restaurant, Bankett, Küche, Housekeeping und der Community Index, in den unter anderem die Umsätze und der Wareneinsatz mit einfließen. Am Ende steht ein Ranking, das für alle Mitarbeiter einsehbar ist. Das spornt an und beflügelt, Höchstleistung zu bringen, obwohl der MAX ein eher spielerisches Instrument ist und auch nicht an die Gehaltshöhe gekoppelt wird. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Die Produktivität der Schindlerhof-Mitarbeiter lag 2008 doppelt so hoch wie im Branchendurchschnitt. Und das Hotel hat in den letzten 10 Jahren schon 6-mal den Preis für das beste Tagungshotel Deutschlands gewonnen. Das Great Place to Work Institute hat das Unternehmen zudem unter den 20 besten Arbeitgebern Europas gelistet. Übrigens als einzigstes Hotel. Und Klaus Kopjol, dessen MAX mittlerweile über 100 Unternehmen in Europa erfolgreich einsetzen, hat noch etwas begriffen. Wer A-Mitarbeiter hat, die gerne Verantwortung übernehmen, muss sie ziehen lassen, wenn sie gehen wollen. Etliche von Kopjols Auszubildenden haben sich nach der Lehrzeit selbstständig gemacht oder sind ins Ausland gegangen. Das wird im Schindlerhof gerne gesehen und auch gefördert. Zu den ehemaligen hält Klaus Kopjol aber immer Kontakt. Manche von ihnen kommen nach Jahren zurück in den Schindlerhof. Eine bessere Referenz kann es nicht geben, oder? Übrigens, auch Jack Welch hat seine A-Mitarbeiter immer gerne ziehen lassen. Er wusste, A-Mitarbeiter wollen sich weiterentwickeln und wenn sich ihnen im Unternehmen dafür keine Perspektiven mehr bieten sollten, dann suchen sie sich einen anderen Arbeitgeber, lassen sich bereitwillig abwerben oder gründen ihr eigenes Unternehmen. Früher bin ich ständig geschäftlich ins Ausland gereist, weil wir sehr viele internationale Kunden hatten. Sehr häufig traf ich dabei auf Führungspersönlichkeiten, die zuvor bei General Electric gearbeitet hatten. Menschen also, die von Jack Welch ausgebildet worden waren und nun irgendwo in der Welt ein großes Rad drehten. Das sprach Bände für mich. Auch in meinen eigenen Unternehmen praktiziere ich diese Haltung. Ich lasse gute Mitarbeiter gerne ziehen und halte dann den Kontakt. Vor kurzem rief mich ein ehemaliger Praktikant an, der vor ungefähr 2 Jahren bei uns eine lange Zeit gearbeitet hatte. Mittlerweile ist er Chef einer Container Company in Shanghai. Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter schickt uns jedes Jahr eine Weihnachtskarte, in der er mittels eines Tortendiagramms dokumentiert, wie viel Zeit er im zurückliegenden Jahr in welchem Erdteil plus im Flugzeug verbracht hat. In der letzten Weihnachtskarte war zu lesen, 13% seiner Zeit habe er im Flugzeug gesessen. Als Krisenmanager eines global agierenden Unternehmens ist er ein wirklich gefragter Mann geworden, der gleichzeitig eine intakte Familie hat. Ein weiterer Mitarbeiter, dem wir nicht mehr Verantwortung geben konnten, weil unsere Unternehmen zu klein sind, ist mittlerweile Geschäftsführer von einem 400-Mann-Unternehmen in unserer Region. Und so ist es mit vielen unserer Ehemaligen. Sie haben hochinteressante Jobs auf der ganzen Welt. Für mich ist es kein Drama, wenn gute Mitarbeiter uns verlassen, sondern vielmehr eine ganz logische Konsequenz aus unserer Haltung ihnen gegenüber. Werden Mitarbeiter gefördert, ist es völlig klar, dass sie eines Tages über ihr Unternehmen hinauswachsen und gewissermaßen Flügge werden. Sie wollen und brauchen einen größeren Verantwortungsbereich, den wir ihnen einfach nicht bieten können.
Ich bin Fischverkäufer und ich liebe meinen Job. Wer sich mit dem Thema Mitarbeitermotivation und Bindung beschäftigt, wird aber nicht nur auf Jack Welch, Klaus Kopjol und Beyond Budgeting treffen, sondern auch auf Fische. Fische? Ja, Sie haben richtig gehört. Eines der Bücher, die mich in den letzten Jahren am meisten begeistert haben, heißt Fish, ein ungewöhnliches Motivationsbuch. Die drei Führungskräfte, John Christensen, Stephen C. Lundin und Harry Paul, haben diesen Millionenbestseller geschrieben, der zum besten internationalen Wirtschaftsbuch des Jahres 2001 gekürt wurde. Und darum geht es in dieser kleinen Geschichte. Mary Jane ist zur Abteilungsleiterin befördert worden und ärgert sich seither mit unmotivierten Angestellten herum, die von ihrem öden Job gelangweilt sind. Ausgerechnet auf dem Fischmarkt von Seattle dämmert es ihr, worauf es im Job ankommt. Denn die Fischhändler dort haben sämtlichen widrigen Umständen zum Trotz kalte, nasse Lagerhallen sowie gleichermaßen kalte, nasse und nicht ganz geruchsfreie Ware beschlossen, dass sie den tollsten Job der Welt haben. Sie sind permanent gut drauf, bringen sich und ihre Kunden am Fischstand zum Lachen und verkaufen eine ganze Menge mehr Fische, als es ihnen vorher gelungen ist. Innerhalb knapp eines Jahrzehnts ist aus dem Fischkonzept eine ganze Philosophie entstanden. Sie beruht auf 4 Leitgedanken. Erstens spielen und Spaß haben, dann anderen Freude bereiten, dazu jeden Moment präsent sein und schließlich seine eigene Einstellung wählen. Sicher, man kann diesen Leitsätzen eine gewisse Schlichtheit unterstellen, die vielleicht auf einem Fischmarkt funktioniert, aber keinesfalls in einem börsennotierten, seriösen Großunternehmen mit seinen komplexen Strukturen und Anforderungen. Aber es ist wie so oft im Leben. Die entscheidenden, wirklich wesentlichen Dinge sind nun mal einfach. Diese 4 Leitgedanken sind nämlich die essentiellen Stellschrauben der Mitarbeitermotivation. Für mich ist allerdings die letztgenannte, die eigene Einstellung wählen, die wichtigste. Ihr liegt die Überzeugung zugrunde, dass jeder Mensch selbst für seine Gemütsverfassung verantwortlich ist. Und nicht das miese Wetter, der keifende Nachbar oder der rasante Sportwagenfahrer, der einem schon morgens auf dem Weg zur Arbeit die Vorfahrt genommen hat, oder eben der nasse, kalte Fisch, den man an einem nassen, kalten Tag unter das Volk bringen soll. Kein Mensch ist ein Opfer der Umstände und jeder Mensch kann sich jeden Tag aufs Neue dafür entscheiden, sich nicht von negativen Energien den Tag ruinieren zu lassen. Und das liegt einzig und allein in seiner Verantwortung. Aus einer solchen Haltung heraus ergeben sich die anderen 3 Leitgedanken fast von selbst. Wer sich entscheidet, gute Laune zu haben und mit Spaß an seine Arbeit zu gehen, der steckt nicht nur seine Kollegen an, sondern der Funke springt auch auf die Kunden über. Die merken nämlich am allerschnellsten, ob jemand mit dem Herzen bei der Sache ist oder nicht. Wer seinen Job nicht gerne macht, bei dem kauft man nicht gerne ein. Und wer Spaß an der Arbeit hat, dem fallen auch unangenehme Aufgaben leichter, die er sonst vielleicht eine halbe Ewigkeit vor sich herschieben würde. Aus dem Arbeitsfeld ein Spielfeld zu machen, lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Anderen eine Freude zu bereiten, gelingt damit schon fast automatisch. Wer kann sich schon einem freudigen und gut gelaunten Menschen entziehen? Spaß wirkt ansteckend, Geteilte Freude ist doppelte Freude. Einer vergnüglichen Atmosphäre kann man sich schwer verweigern. Dahinter steckt doch der Ansporn, seinen Kunden stets etwas Besonderes bieten zu wollen. Das alles kann man allerdings nur, wenn man in jedem Moment präsent ist, sich ganz auf sein Gegenüber und dessen Bedürfnisse und Belange einlässt, ihm wirklich zuhört und nicht nur auf einen günstigen Moment wartet, den anderen zum Zuhörer für seinen eigenen Monolog zu machen. Zu alledem gehört eine große Kompetenz, nämlich sich selbst zwar ernst, aber nicht so wichtig zu nehmen und die eigenen Belange denen des Gegenübers erst einmal unterzuordnen. Man könnte auch sagen, jeden Moment präsent sein ist ein anderer Ausdruck für Kundenorientierung. Und die bekommt man eben nur dann hin, wenn man sich für die richtige Einstellung entschieden hat, nämlich Spaß an seiner Arbeit zu haben und mit Herz und Hirn zur Tat zu schreiten, kurz ein A-Mitarbeiter zu sein. Der Clou daran, wer als Führungskraft ein A-Mitarbeiter ist, zieht automatisch andere A-Mitarbeiter an. So kann sich nach und nach eine Art A-DNA herausbilden und so wächst ein Team, eine Abteilung oder ein Unternehmensbereich zu einer Zelle der Exzellenz heran. Das ist das Ziel. Dieses Ziel erreichen Sie aber nur unter einer Voraussetzung. Wenden Sie sich von überholten und althergebrachten Denkweisen und Methoden ab. Sie motivieren Ihre Mitarbeiter nicht, indem Sie sie kontrollieren. Sie können Ihre Mitarbeiter nicht an sich binden, indem Sie ihnen in noch so regelmäßigen Abständen eine Gehaltserhöhung verpassen. Sie können Mitarbeiter nämlich überhaupt nicht an sich binden. Das sollte auch gar nicht das Ziel Ihres Sinnens und Trachtens sein. Fördern Sie stattdessen Ihre Mitarbeiter nach Kräften. Mehr als das, fordern Sie sie heraus. Lassen Sie zu, dass sie sich entwickeln. Und entwickeln Sie sich selbst auch weiter. Stellen Sie nicht mehr länger die Produkte und Dienstleistungen in den Mittelpunkt, sondern die Menschen, die sie herstellen, vertreten oder verrichten. Stellen Sie sich den unangenehmen Situationen, die dadurch vielleicht entstehen, denn es ist eindeutig leichter, sich in ein stilles Produktentwicklungskämmerlein zurückzuziehen, als sich in Echtkontakt und Auseinandersetzungen mit seinen Mitarbeitern zu begeben. Am allerwichtigsten aber, arbeiten Sie sich durch die Personalmanagement-Literatur. Eine Liste mit empfehlenswerter Personalmanagement-Literatur finden Sie kostenlos auf der Website www.die-personalfalle.de. Beschäftigen Sie sich mit neuen Ideen, mit ungewöhnlichen Konzepten, mit verrückten Vorschlägen. Machen Sie sich mit den Management-Vordenkern und den Querdenkern, wie zum Beispiel Anja Förster und Peter Kreuz, vertraut. Lesen Sie. Aber dieser letzte Satz ist eigentlich überflüssig. Schließlich haben Sie damit ja schon angefangen, in dem Moment, als Sie dieses Buch aufgeschlagen haben.